Und dann liest man weiter im Johannes 20, 8 Tage später, da sind sie wieder zusammen hinter verschlossenen Türen. Und da war Thomas dann auch mit dabei. Das war also wieder Yom Rishon. Und da erscheint der Herr wieder in der Mitte der Gläubigen. Natürlich, die Gemeinde gab es damals noch nicht. Die entstand ja erst an Pfingsten. Und der Herr hat ja von der Zukunft gesprochen in Matthäus 16. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die gab es damals noch nicht vor dem Kreuz. Und in Matthäus 18 hat er auch im Blick auf die Zukunft gesprochen, Vers 20. Denn da, wo 2 oder 3 zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Dort spricht der Herr zum zweiten Mal über die Gemeinde ausdrücklich in den Evangelien. Und dann kam Pfingsten. Und Pfingsten, das fiel zusammen mit diesem Fest der Wochen. Ich glaube, wo man im Judentum 7x7 Wochen zählen muss. Und dann der 50. griechisch Pentekoste, zu Deutsch Pfingsten. Das war dann dieses Fest, wo genau an diesem Fest wurde der Heilige Geist ausgegossen. An diesem jüdischen Fest von 3. Mose 23, das Fest der Wochen, Shavuot, wird der Heilige Geist ausgegossen. 50 Tage nach dem Erstlingsfest, das übrigens mit der Auferstehung Christi zusammenfiel. Das war der Sonntag. Nur steht natürlich in der Bibel nicht dieser heidnische Name Sonntag. Aber die Gemeinde entstand am ersten Tag der Woche. So wie Christus am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Und dann sehen wir später in Apostelgeschichte 20, wo Paulus nach Troas kam. Er kam eigentlich schon 7 Tage vorher. Aber offensichtlich wollte er noch diesen Tag erleben. Er kam also offensichtlich am Montag nach Troas und wollte unbedingt den ersten Tag der Woche noch erleben. Und dann macht er ja Freinacht, ja, die ganze Nacht durch hat er noch gesprochen und am nächsten Morgen, ohne zu schlafen, geht er zu Fuß weiter. Der hat eine Konstitution gehabt. Ja, aber schauen wir mal, was sein Ziel war. Apostelgeschichte 20, Vers 6. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen. Also die haben am ersten Tag der Woche speziell die Zusammenkunft gehabt, um das Abendmahl zu feiern. Eben am Tag der Auferstehung. Und wir haben außerbiblische Quellen der frühen Christen bis gegen die Zeit der Apostel zurück, wo dieser Tag, dieser Ausdruck, der Tag des Herrn, der dem Herrn gehörende Tag, benutzt wird, um zu bezeichnen, den ersten Tag der Woche. Das ist also wirklich eine totale Falschaussage, eine üble Falschaussage, wenn behauptet wird, Kaiser Konstantin hätte die Feier am Sonntag eingeführt. Weil wir beweisen können in der frühchristlichen Literatur und zurück bis ins Neue Testament, dass der erste Tag der Woche ein spezieller Tag war, wo man zusammenkam, um das Brot zu brechen. Aber es ist nicht ein verschobener Sabbat, sondern es ist eine ganz andere Haltung. Im Judentum hatte man die Verheißungen und lebte auf die Vollendung hin. Ganz am Schluss der Woche kommt die Ruhe. Ein Hinweis auf die Ruhe des tausendjährigen Reiches am Ende der Zeit. Aber die Gemeinde lebt aus der Erfüllung heraus. Christus ist auferstanden. Und 50 Tage am Auferstehungstag, am ersten Tag der Woche, kam der Heilige Geist. Dann stand die Gemeinde, wir gehen in die Woche hinaus aus der Erfüllung. Der Messias ist gekommen und hat alles vollendet. Ja, jetzt machen wir eine halbe Stunde Pause. Wir kommen jetzt zu Kapitel 59. Die ersten 2 Verse zeigen die Sünde getrennt von Gott. Das ist ein ganz, das sind zwei ganz wichtige Verse, gerade auch für die Evangelisation. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass ihr nicht hört. Hier können wir biblisch belegen, was Gott Israel sagt. Sünde trennt den Menschen von Gott. Und bewirkt eben, dass Gott sich verbirgt. Wir haben in der vorigen Stunde davon gesprochen, von dem Begriff der Gottesfinsternis bei Martin Buber. Und den haben wir da auch wieder, wenn Gott sein Angesicht verhüllt. Also wenn Menschen sagen, ich spüre nichts von Gott, dann kann man sagen, das ist genau deswegen. Weil wir so weit von Gott entfernt sind und unsere eigene Schuld macht eine Mauer, eine Barriere zwischen uns und Gott. Darum haben wir das Problem der Gottesfinsternis. Und dann gehen wir weiter. Die Verse 3 bis 8 beschreiben Israels Sünde und Verdorbenheit. Jetzt muss man aber beachten, wenn wir die Verse 7 und 8 lesen, die werden zitiert in Römer 3, 15 bis 17. In Römer 3 geht es nämlich darum, der Apostel Paulus zeigt die ganze Menschheit, sowohl die Heidenvölker, beschrieben in Römer 1 und 2, die Gott nicht kennen, als auch die Juden, die zwar die Bibel haben, aber als Volk sich von Gott entfernt haben. Juden und Heiden sind alle vor Gott schuldig und sind verdorben, verdienen Gottes Gericht. Und in Römer 3 benutzt der Apostel Paulus 7 Zitate aus dem Alten Testament, um die völlige Verdorbenheit der ganzen Menschheit zu beschreiben. Und eines dieser 7 Zitate hat er eben genommen aus Jesaja 59. Diese Verse 7 und 8. Als kleine Klammer, in Hebräer 1 wird die Herrlichkeit des Sohnes Gottes vorgestellt und belegt mit 7 Zitaten aus dem Alten Testament. Also der Vergleich von Römer 3 und Hebräer 1 ist insofern interessant. Römer 3 beschreibt die völlige Verdorbenheit aller Menschen. 7 Zitate aus dem AT. Hebräer 1, die Herrlichkeit des Erlösers. 7 Zitate aus dem Alten Testament. 59,3. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Ungerechtigkeit. Eure Lippen reden Lüge. Nicht wahr, wenn jemand sagt, ich bin doch kein Krimineller, ich habe noch nie jemanden umgelegt. Dann müssen wir ihm jetzt nicht speziell vorhalten, denn eure Hände sind mit Blut befleckt. Aber im gleichen Satz und eure Finger mit Ungerechtigkeit. Dann wird das für jeden konkret. Eure Lippen reden Lüge. Eure Zunge spricht Unrecht. Niemand ruft Gerechtigkeit aus und niemand rechtet in Treue. Man vertraut auf Nichtigkeit und redet Falschheit. Man ist schwanger mit Mühsal und gebiert Unheil. Basiliskeneier, also Schlangeneier, brüten sie aus. Und sie weben Spinnengewebe. Wer von ihren Eiern isst, muss sterben. Und wird eines zertreten, so fährt eine Otter heraus. Ihr Gewebe taugt nicht zur Bekleidung. Und mit ihrem Gewirke kann man sich nicht bedecken. Ihre Werke sind Werke des Unheils und Gewalttat ist in ihren Händen. Ihre Füße laufen zum Bösen. So wird es in Römer 3 zitiert. Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Gedanken des Unheils. Verwüstung und Zertrümmerung ist auf ihren Bahnen. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und kein Recht ist in ihren Gleisen. Ihre Pfade machen sie krumm. Wer irgend sie betritt, kennt keinen Frieden. Und dann wird uns in den Versen 9 bis 11 gezeigt, welches die Folgen der Sünde sind. Nämlich geistliche Blindheit, Orientierungslosigkeit und auch Unzufriedenheit. Und dann muss man sich nicht erstaunen darüber, dass Gott nicht eingreift. Darum, wieder ein Konstruktionswort, das jetzt eben eine Schlussfolgerung aus den vorigen Versen zieht, darum ist das Recht fern von uns. Und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir harren auf Licht und siehe Finsternis. Auf Helle, aber in dichtem Dunkel wandeln wir. Wie Blinde tappen wir an der Wand herum. Und wir tappen herum wie solche, die keine Augen haben. Wir strauchen am Mittag, wie in der Dämmerung. Wir sind unter Gesunden, den Toten gleich. Wir brummen alle wie die Bären und wir girren wie die Tauben. Das ist diese Unzufriedenheit und bis hin zum Heulen und Girren wie eine Taube. Man hat so viel, um sich zu beklagen, was alles nicht recht geht. Das ist alles eine Folge. Darum kommt diese Unzufriedenheit wie die brummenden Bären und die girrenden Tauben. Wir harren auf Recht, und da ist keines. Auf Rettung, aber sie ist fern von uns. Und das Bekenntnis ist hier klar. Denn viele sind unsere Übertretungen vor dir, und unsere Sünden zeugen gegen uns. Denn unsere Übertretungen sind wir uns bewusst, und unsere Missetaten, die kennen wir. Es wird aufgezählt, abfallen von dem Herrn und ihn verleugnen und zurückweichen von unserem Gott, reden von Bedrückung und Abfall, Lügenworte in sich aufnehmen und sie aus dem Herzen sprechen. Und das Recht ist zurückgedrängt und die Gerechtigkeit steht von Ferne. Denn die Wahrheit ist gestrauchelt auf dem Markte. Da geht es um die Wirtschaft, die auch von Lüge und Unwahrhaftigkeit gekennzeichnet ist. Auch sehr aktuell, ja? Denn die Wahrheit ist gestrauchelt auf dem Markte. Das beginnt mit dem Fälschen der Gewichtsteine im alten Israel und geht bis zu den wertlosen Papieren, mit denen man handelt. Mit Geld, das gar nicht da ist, das niemand verdient hat. Und die Geradheit findet keinen Einlass. Und die Wahrheit wird vermisst. Und wer das Böse meidet, setzt sich der Beraubung aus. Und der Herr sah es, und es war böse in seinen Augen, dass kein Recht vorhanden war. Gott sieht es, auch wenn er noch nicht eingreift. Aber jetzt, ab Vers 16, wird gezeigt, der Tag kommt, wo Gott in dieser Welt eingreifen wird. Jetzt in den weiteren Versen wird die Wiederkunft Christi als Richter der Welt beschrieben. Da geht es also nicht um die Entrückung der Gemeinde. Die wird vorher geschehen und der Herr wird die Seinigen in die Herrlichkeit nehmen, um dann mit ihnen zusammen, mit allen Heiligen, als Richter zu erscheinen. Und er sah, dass kein Mann da war. Und er staunte, dass kein Vermittler vorhanden. Da half ihm sein Arm. Nicht wahr? In prophetischer Vergangenheitsform wird hier von dem zukünftigen Ereignis der Wiederkunft Christi gesprochen. Das ist ein Begriff, den man in der hebräischen Grammatik lernt, wenn man Althebräisch lernt. Prophetisches Perfekt. Das ist sehr oft im Alten Testament, dass zukünftige Dinge beschrieben werden, wie schon vollendet, um eben zu zeigen, wie sicher das in Erfüllung gehen wird. Und um es auch eben lebendig zu schildern, als ein Ereignis, das gerade vor den Augen des Propheten stand. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Und er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Nach den Taten, danach wird er vergelten. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Also Augustinus hat sich gefragt, ob Gott in der ewigen Verdammnis die Menschen bestraft, auch für das, was sie getan hätten, wenn sie es hätten tun können. Merkt man, wie die Alten, das war ja noch am Schluss der Antike, welche Gedanken die sich gemacht haben. Oder es gibt ja Leute, die denken, die Leute früher, die waren naiv und so weiter. Aber die haben Dinge durchgedacht, an die heute einer gar nicht denken würde. Nicht wahr? Wäre ich geboren 1613 in Bombay, in einer hinduistischen Familie, was wäre aus mir geworden? Was hätte ich alles gemacht? In diesen hinduistischen Tempeln und so weiter. Aber ich bin nicht dann geboren worden und nicht in eine hinduistische Familie hineingeboren worden. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Gott hat es anders gewollt. Aber Gott weiß genau, was ich dann getan hätte. Ich weiß, die Allwissenheit Gottes ist nicht nur so, dass er alles weiß, was kommen wird, sondern er weiß auch alles, was gekommen wäre, wenn. Und in allen Kombinationen. Das ist Allwissenheit Gottes. Da können wir unsere Supercomputer vergessen. Das sind mühsame Enten. Aber eben, das ist Gottes Allwissenheit. Aber hier sehen wir, was wir auch mit vielen anderen Bibelstellen belegen können, Gott wird nur bestrafen, was wirklich geschehen ist. Darum lesen wir auch in Offenbarung 20 beim letzten Gericht vor dem großen weißen Thron, sie wurden gerichtet nach ihren Werken. Und darum wird es auch in der Verdammnis Unterschiede geben. Hitler wird anders beurteilt werden, ein anderes Gericht empfangen, als jemand, der versucht, als guter Bürger zu leben. Aber geht auch verloren, ohne Christus. Aber es gibt Unterschiede und da sehen wir diesen Grundsatz, nach den Taten, danach wird er vergelten. Natürlich auch Gedankensünden sind eben auch begangene Dinge in Gedanken. Aber eben nach den Taten, danach wird er vergelten. Grimm seinen Widersachern, Vergeltung seinen Feinden. Den Inseln wird er Vergeltung erstatten. Nun, ich habe auf dem Skript hier angegeben, für Inseln steht hier wieder einmal das Wort Iyim, das ja so oft im Alten Testament vorkommt. Und das wurde so gut und so schön erklärt von Keil und Delitzsch, zwei der größten Hebräisch-Spezialisten des 19. Jahrhunderts, in ihrem Kommentar zum Alten Testament, Band 1, Seite 134. Iyim bezeichnet nicht irgendwelche Inseln, sondern Iyim bezeichnet die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Und darum ist Iyim in der Bibel ganz speziell der Begriff für Europa. Ich möchte vielleicht nochmals erinnern, für die, die nicht da waren, wir haben diesen Ausdruck zum Beispiel gefunden in Jesaja 49,1, wo der Messias spricht: Hört auf mich, ihr Inseln, ihr Iyim, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Und dann spricht er davon, wie sein Werk eben nicht nur für Israel sein soll, sondern, Vers 6, am Schluss, ich habe dich, sagt Gott zum Messias, ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Der Messias kommt nicht nur für Israel, sondern für alle Völker, sagt dieser Text. Aber in Vers 1 spricht er ganz speziell Europa an. Hört auf mich, ihr Iyim. Und auch schon in Kapitel 42, wo auch der Knecht des Herrn, der Messias, beschrieben wird, dort wird gesagt, die Iyim werden auf ihn, den Messias, hoffen. Und da wird klar, dass Europa eine ganz besondere Rolle spielen würde, wenn der Messias einmal käme. Und Jesus Christus ist gekommen. Er hat seinen Jüngern den Missionsauftrag gegeben, ausgehend von Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde, das Evangelium zu verkündigen. Und gleich sind sie ausgegangen im ersten Jahrhundert in Asien und nach Afrika, bis nach Schwarzafrika ist das Evangelium gekommen, Kämmerer von Äthiopien, und nach Europa. Aber die Geschichte ist so verlaufen, dass dann in den weiteren Jahrhunderten nicht Afrika ein christlich geprägter Kontinent wurde. Auch nicht Asien über Irak, der schon im ersten Jahrhundert erreicht wurde, das Zweistromland, Irak, Indien bis nach Thailand und China, Europa. Und das ist darum so interessant, wenn man diesen Stellen nachgeht. Aber hier wird nun Europa als besonderes Gebiet, das unter das Gericht Gottes fällt bei der Wiederkunft Christi. Grimm, seinen Widersachern, Vergeltung seinen Feinden, denn Iyim wird er Vergeltung erstatten. Und das macht jetzt klar, dass eben Europa eine ganz besondere Verantwortung hat, weil kein Kontinent so lange, so intensiv mit der Bibel konfrontiert worden ist. Und kein Kontinent hat diesen Frevel begangen, wie unser Kontinent hier, das Wort Gottes einfach zu verwerfen und öffentlich zu verhöhnen. Und darum hat dieser Vers eine ganz besondere Bedeutung. Und dann müssen wir sehen, im Neuen Testament, die Offenbarung spricht ja über die künftigen Gerichte und das Kommen von Jesus Christus. Warum wurde die Offenbarung noch geschrieben am Ende des Neuen Testaments? Wir haben ja schon so viele Propheten im Alten Testament, die ja auch schreiben, was geschieht, wenn die Wiederkunft Christi geschieht. Aber in der Offenbarung ist besonders das Römische Reich im Blickfeld. Das heißt Europa. Und die Offenbarung mit den Gerichten hat vor allem das Gericht über Europa im Fokus und zeigt auch, wie dann in der Endzeit Europa zu einer Diktatur wird, die dann durch Jesus Christus, wenn er kommt, vernichtet werden wird. Und die Offenbarung zeigt, zuerst wird es ein wirtschaftliches Chaos geben und dann kommt die Diktatur und dann kommt Jesus Christus als der Richter. Das ist hier so kurz zusammengefasst in Jesaja. Denn Iyim wird er Vergeltung erstatten. Aber die Offenbarung beschreibt das ganz ausführlich. Und interessant ist ja dabei, wo hat Johannes am Tag des Herrn die Offenbarung bekommen? Er war auf der Insel Patmos. Ja? Ja, er war auf den Iyim. Das ist ja eben der Begriff für die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von der Kleinasien, von der Türkei bis nach Spanien. Und so ist das eben schon sehr interessant. Ja, und jetzt versteht man auch, warum der Apostel Paulus eben auf seinen Missionsreichen hat er in der Türkei gewirkt, nicht wahr? Auch noch auf der dritten Missionsreise war er dann dort und dann ging er hinüber nach Europa, nach Philippi. Nach Philippi kam Thessalonich, Beröa, Athen, Korinth. Aber er hat in seinem weiteren Dienst dann auch Italien erreicht, nicht nur Griechenland mit Korinth und Athen und Philippi und Thessalonich, sondern ist dann auch nach Italien gegangen, am Schluss der Apostelgeschichte. Und nach der ersten Gefangenschaft in Rom kam er wieder frei und konnte dann den Wunsch erfüllen, den er in Römer 15 andeutet, dass er noch gehen möchte bis nach Spanien. Aus der frühchristlichen Literatur wissen wir, dass der Apostel Paulus zwischen seiner ersten und zweiten Gefangenschaft, er kam wieder ins Gefängnis und wurde dann von Kaiser Nero im Jahr 66, 67 geköpft. Und vorher hat er noch den letzten Brief in 2. Timotheus geschrieben. Aber in dieser Zwischenzeit, zwischen der Gefangenschaft in Apostelgeschichte 28, wo er 2 Jahre in Rom war, und dann der zweiten Gefangenschaft, da kam er noch bis nach Spanien. Und er war auch im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. Er spricht darüber, wie er auch Dalmatien erreicht hatte. So lesen wir davon in Römer 15. Das heißt, er hat wirklich all das Gebiet der Küstenländer der Iem erreicht. Und auch war er auf Kreta und war auf der Insel Melite und so weiter. Also das muss man aber sehen im Licht des Alten Testaments, das eben spricht über die Iyim, die eine ganz besondere Rolle spielen sollten in Verbindung mit dem Kommen des Messias, aber eben schließlich beim zweiten Kommen des Messias als Richter werden die Iyim ganz besonders erwähnt als Gegenstand des Gerichtes Gottes. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 19. Und sie werden den Namen des Herrn fürchten. Vom Niedergang an und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Merken wir, es geht wieder um die Herrlichkeit Gottes, die jetzt in diesem letzten Teil eine wichtige Rolle spielt, wie gesagt. Der Niedergang, das ist der Westen, der Sonnenaufgang, das ist der Osten. Und so wird schließlich im tausendjährigen Reich die ganze Welt von den östlichsten Ländern der Erde bis zu den westlichsten Ländern werden unter die Herrschaft Christi kommen. Und weiter steht, wenn der Bedränger kommt, bekommen wird wie ein Strom, so wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, welche in Jakob von der Übertretung umkehren, spricht der Herr. Jetzt haben wir hier einen speziellen Feind erwähnt, der Bedränger, der kommen wird wie ein Strom. Ich habe hier auf dem Skript weitere Stellen angegeben. Das ist ein Feind, der mehrmals ausführlich in der Prophetie erwähnt wird. Ich habe hingeschrieben Daniel 9, 27. Da ist von dem Verwüster, der kommen wird und seine Verwüstung ausgießen wird. Ja, hier steht es, der Bedränger, der kommt wie ein Strom. Und dann in Daniel 11, Vers 40 wird dieser Bedränger weiter beschrieben als der König des Nordens, der Israel überrennen wird in der Endzeit und alles überschwemmen und überfluten wird. Der Bedränger, der kommt wie ein Strom. Und während dieser Feind in Daniel genannt wird, der König des Nordens, wird er genannt in Jesaja 8, Vers 7 bis 8, der Assyrer. Und dann auch in Kapitel 28 von Jesaja, Verse 2, 15, 17, 18 wird er beschrieben. Und auch dort wird wieder von diesem überflutenden Feind gesprochen. Und hier eben dieser Strom. Der Assyrer und der König des Nordens, das ist der gleiche Feind. Und wir können ganz genau sagen, was das bedeutet in der Prophetie. Warum? Ja, weil in Daniel 11, die Verse 1 bis 35 sind ja alle schon längst erfüllt. Und das sind erfüllte Prophezeiungen über den König des Nordens und den König des Südens. Und dann, was ich hier gesagt habe mit Vers 40, da wird ausdrücklich gesagt, in der Endzeit wird der König des Nordens kommen und alles in Israel überfluten und überschwemmen. In der großen Drangsalszeit. Ja, es ist der gleiche König des Nordens. Und in der erfüllten Prophetie, wer war der König des Nordens? Immer Syrien. Und der König des Südens war immer Ägypten. Aber dann eben in den prophetischen Versen, Daniel 11, 36 bis 45, wird auch wieder über beide gesprochen, den König des Südens und den König des Nordens. Und da wird erklärt, der König des Südens wird Israel angreifen. Also Ägypten wird Israel angreifen. Und zwar Israel unter dem Antichristen. Daniel 11, 36 bis 39 beschreibt den Antichristen, der in Israel regieren wird in der Zukunft. Dieser falsche Messias. Ja, und jetzt geht das so. Der König des Südens wird Israel angreifen und dadurch wird die israelische Armee unter dem Antichristen abgelenkt werden, im Süden. Und dann heißt es, der König des Nordens wird mit all seinen Horden kommen auf dem Mittelmeerweg und auf dem Landweg. Und er wird das ganze Land Israel eindringen und das ganze Land überschwemmen. In Sacharja 13, Vers 8 wird gesagt, dass 2/3 der Bevölkerung Israels umkommen wird. Und 1/3 wird in der größten Not sich bekehren. Und dann kommt Jesus Christus auf dem Ölberg. Und wird diesen Feind vernichten, Sacharja 14. Und hier haben wir das auch. Vers 19, wenn der Bedränger kommen wird wie ein Strom, so wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Und ein Erlöser wird kommen für Zion, für Jerusalem und den Tempelberg. Jetzt muss ich aber noch erklären. Ich habe gesagt, der König des Nordens ist in der erfüllten Prophetie immer Syrien. Aber Großsyrien. In der erfüllten Prophetie war das immer Syrien, das umfasste das Gebiet Syrien-Libanon über Gebiete der heutigen Türkei, dann Aserbaidschan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, alles das gehört zum König des Nordens. Und wir sehen, das sind alles heute islamische Länder. Und der Islam, der Koran ist ein Buch, das motiviert die islamische Welt, Israel zu hassen. Und jetzt verstehen wir, was das sein wird, wenn der König des Nordens Israel angreifen wird, nach der Entrückung, wenn die große Drangsal beginnt, dann wird er Israel überrennen. Das wird also, Syrien wird in der Zukunft eine ganz schreckliche Rolle spielen. Und nebenbei gesagt, Assad ist ein ganz schrecklicher Mensch. Und schon sein Vater war ein ganz schlimmer Mensch. Nur hat man das hier im Westen immer vertuscht. Zum Beispiel als Vater Assad in Hama hat er vor Jahren etwa 20.000 Untertanen vernichtet. Aber die Medien, wo haben die darüber berichtet? Die Medien interessieren sich nur, wenn Israel sich verteidigt gegen Raketen, zum Beispiel aus Gaza. Das interessiert die Medien im Detail. Aber Vater Assad konnte 20.000 Leute vernichten aus seinem eigenen Volk. Und das haben die meisten Leute gar nicht gewusst. Und im Nahen Osten wusste man natürlich diese Sachen. Als ich im Libanon war, hat man mir erzählt, welche Späße sie machen im Libanon. Sie waren ja unter dem Einfluss starken Herrschaft der Syrer. Und da haben sie mir gesagt, wenn ein Libanese an die syrische Grenze geht und dann man ihn fragt am Zoll, liebst du den Löwen? Auf Arabisch wäre das, liebst du Al-Assad? der Name heißt Löwe. Und dann sagt man als Libanese, ich liebe alle Tiere. Ja, eben um zu sagen, Vater Assad war schon schlimm und der Sohn ist ganz schlimm. Aber die, die jetzt an die Macht kommen wollen, die sind noch schlimmer. Weil da auch Leute im Zusammenhang mit Al-Qaida mitmischen. Und der Westen ist völlig blind und hat das Gefühl, Assad weg und dann kommt eine neue Regierung hin. Ja, natürlich kommt eine neue Regierung, wenn er weg müsste. Aber das wäre schrecklich, noch schrecklicher. Und gerade die Christen sind dann besonders in Gefahr, weil Assad jetzt, er stammt aus einer Minderheitsgruppe im Nahen Osten. Und darum schützt er andere Minderheiten. Und es war nicht lustig, Christ zu sein in Syrien. Aber jetzt ist es ganz schlimm. Das ist der Unterschied. Und Syrien wird also in der Zukunft eine führende Rolle als Todfeind Israels spielen. Zusammen mit den anderen, die eben Syrien Kraft geben werden. Syrien ist viel zu klein und zu schwach, hat keine Chance gegen Israel. Aber im Verband mit den anderen, und das ist hier dieser Strom, der Bedränger, der kommen wird wie ein Strom, aber der Herr Jesus wird schließlich diese Armee dann besiegen. So wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Und dann steht, ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, welche in Jakob von der Übertretung umkehren, spricht der Herr. Ein Drittel in Israel wird in dieser schwierigsten Zeit der Not zur Bekehrung kommen, sagt Zacharia 13, Vers 8. Und dieser Vers, das sollte im Skript hier stehen, wird zitiert in Römer 11. Habe ich das nicht angeführt? Also das ist ganz wichtig. In Römer 11 geht es ja darum, dass Israel als Nation heute auf die Seite gestellt ist, als Zeugnis. Und Gott hat das Zeugnis Menschen, Gläubigen aus den Nationen gegeben. Aber Römer 11 macht klar, wenn die Vollzahl aus den Heiden eingegangen ist, wenn der Letzte, der zur Gemeinde gehören soll, sich bekehrt, dann kommt Israel als Israel wieder auf den Plan. Und so wird nach der Entrückung der Gemeinde, wird eben Israel auf den Plan kommen und dann wird hier angeführt in Römer 11, Vers 25 bis 27, dieser Vers von hier. Ein Erlöser wird kommen für Zion, für die, welche in Jakob von der Übertretung umkehren, spricht der Herr. Und dieser Überrest aus Israel, der umkehrt, der wird nicht zu der Gemeinde gehören. Sondern das wird wieder Israel sein, hier auf Erden als Zeugnis, so wie Israel das Zeugnis für Gott war im Alten Testament hier auf Erden. Und leider gibt es viele, die sagen, Israel als Volk hat alles verloren. Jetzt ist die Gemeinde und früher war Israel. Aber Römer 11 zeigt, das ist nicht so. Das ist eine Zeit dazwischen, wo Gott das Zeugnis der Gemeinde gegeben hat. Und das sind zur Hauptsache Menschen aus den anderen Völkern. Aber eben, wenn diese Zeit vorbei ist, dann wird Gott Israel wieder auf den Plan bringen. Und das sind die aus Jakob, die von der Übertretung umkehren. Das ist dieser Drittel, der umkehren wird, der Überrest aus Israel. Und dann sagt Vers 21, und ich, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Gott wird mit Israel einen neuen Bund schließen. Das ist auch hier wieder dieser neue Bund aus Jeremia 31, 31, den Gott mit Israel schließen wird. Und das beinhaltet, dass eben Gott über sein Volk Israel am Anfang des tausendjährigen Reiches den Heiligen Geist ausgießen wird. Ich habe hier eine ganze Reihe von Stellen angeführt, die damit zusammenhängen. Jesaja 44, 3. Hesekiel 36, 27, Hesekiel 37, 14, Joel 3, 1 bis 2, Sacharja 12, Vers 10. Alles Stellen, die von dieser Ausgießung, dieser künftigen Ausgießung des Heiligen Geistes sprechen. Und jetzt merken wir, wenn man spricht von einer Ausgießung des Heiligen Geistes heute, das ist ganz unbiblisch. Der Heilige Geist wurde ja für die Gemeinde ausgegossen am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2. Und der Heilige Geist ist da geblieben. Von Pfingsten an bis zum heutigen Tag wohnt er in der Gemeinde. Und wenn man jetzt sagt, Gott sollte den Geist wieder neu ausgießen, dann sagt man letztlich, der Heilige Geist wirkt gar nicht jetzt. Und das ist eine Beleidigung für den Geist Gottes, der da ist und wirkt, wenn wir alles Hindernde, Sünde und Ungerechtigkeit aus unserem Leben entfernen. Dann wirkt er sehr wohl und er wirkt durch sein Wort und Menschen kommen in der ganzen Welt zum Glauben. Natürlich ist er am Wirken. Und wenn man denkt, in China, was geschehen ist seit der kommunistischen Revolution 1949, das sind Abermillionen von Chinesen sind zum Glauben gekommen. Das ist, weil der Heilige Geist da ist und wirkt. In Europa ist es nicht das Gleiche, weil man hier das Evangelium gehört hatte und die Masse hat es verworfen. Aber in China ist das ganz anders. Aber der Heilige Geist ist da und wirkt. Aber bei der Entrückung der Gemeinde wird der Heilige Geist mit der Gemeinde weggehen. Die Entrückung ist die Umkehrung von Pfingsten, wo der Heilige Geist kam, um in der Gemeinde zu wohnen. Bei der Entrückung geht er weg. Offenbarung 22, der Geist und die Braut sagen, komm. Der Geist und die Braut werden weggehen. Und dann kommt die Zeit der großen Drangsal, da kommt die Zeit, wo diese Erweckung in Israel stattfindet. Ein Drittel kommt zum Glauben und dann kommt Jesus Christus und wird Zion retten, wie wir das gelesen haben. Und dann wird er den Heiligen Geist wieder neu ausgießen. Aber der Heilige Geist muss zuerst weggehen, damit er wieder neu ausgegossen werden kann. Und darum sind alle diese Lobpreislieder, die beten nur eine Neuausgießung des Heiligen Geistes heute, die sind alle unbiblisch. Und das ist nicht richtig. Und wenn man Joel 3, 1 bis 2 liest, dann steht dort, es wird geschehen nach diesem. Und was ist Joel 1 und 2? Joel 1 und 2 beschreibt den von Norden kommenden, der ganz Israel überrennt und das Land verbrennt. Und dann kommt der Herr und befreit Israel. Das ist genau der König des Nordens. Und dann heißt es, nach diesem werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Also bezieht sich das nicht auf heute. Denn Joel 1 und 2, das ist noch nicht erfüllt. Das ist noch zukünftig. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes ist darum eben auch zukünftig. Und so verheißt Gott Jesaja, der Geist, der auf dir als Prophet ist und die Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, das wird in der Nachkommenschaft, aber dann eben im tausendjährigen Reich, für die Generation Israels auch gelten, dass sie den Geist Gottes haben und das Wort Gottes haben. Und dann kommt Jesaja 60. Stehe auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit ist über dir aufgegangen. Merken wir, es ist immer noch das Thema der Herrlichkeit Gottes. Das ist der letzte Teil von Jesaja. An wen richtet sich dieser Vers? Nicht wahr? Als deutscher Bibelleser könnte man auf die Idee kommen, das ist vielleicht Jesus Christus, der Messias. Stehe auf, leuchte. Aber wenn man die Bibel jetzt hier im Hebräischen liest, dann steht hier Kumi, Ori, Kibaorech. Kumi ist der Befehl an eine Frau gerichtet. Männlich wäre es Kum, Or, aber steht Kumi, Ori. Hier wird eine Frau angesprochen. Also diese Verse beziehen sich nicht auf Jesus Christus. Aber, wie wir auch in den weiteren Versen sehen, es bezieht sich auf Israel. Israel, das in der Bibel immer wieder als eine Frau vorgestellt wird. Ich war in Hosea 1 und 2 auch, wie Israel Gottes Frau war, aber dann Gott untreu geworden ist. Also hier geht es um Israel, wird aufgerufen, stehe auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen. Nur nebenbei, im Hebräischen drückt man eben den Unterschied der Geschlechter noch mehr aus als auf Deutsch. Zum Beispiel in der deutschen Grammatik müssen Ausländer lernen. Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Wir haben das Präsens von gehen gelernt. Aber auf Hebräisch ist das so. Man lernt, ich gehe, du gehst, aber da gibt es zwei Formen. Du gehst als eine Frau und du gehst als Mann. Das sind verschiedene Formen. Und dann auch für die dritte Person, er geht, sie geht, gibt es auch eine Verbform ohne er oder, oder sie, das ausdrückt, ob es weiblich ist oder männlich. Und in der Mehrzahl, ihr geht, unterscheidet man auch die Form, ob ihr Männer sind oder ob es Frauen sind. Und sogar in den Befehlsformen gibt es einen Unterschied. Kumi, darum sagt der Herr diesem Mädchen des Synagogenvorstehers, Talita Kumi, ist aramäisch, aber es ist genau gleich. Mädchen, steh auf. Und das ist eigentlich schön, weil dass es so ist, weil die linken Ideologen heute, die versuchen den Gender Mainstreaming überall reinzubringen und versuchen alles zu neutralisieren. Man spricht nicht mehr über Studenten und Studentinnen, sondern man soll sagen Studierende. Warum? Damit man keinen Unterschied macht zwischen den Geschlechtern. Weil die sagen, das gibt's gar nicht, dass jemand als Frau geboren wird. Gut, das hat man noch nie gesagt, man sagt als Mädchen. Aber ist dann klar, ein Mädchen wird eine Frau und ein Junge wird ein Mann. Aber die sagen, das ist alles soziale Konstruktion. Und weil man dummerweise früher den Jungs Autos gegeben hat zum Spielen und den Mädchen Puppen, darum sind die Mädchen anders geworden als die Jungs. Aber das ist alles konstruiert. Jetzt soll man denen die Freiheit lassen von Anfang an, dass sie selber wählen können, was sie sind. Und darum muss man alles neutralisieren. Also eben, dass man möglichst nicht mehr die Geschlechterunterschiede, ja, und wenn man sagt Mutter und Vater, muss man jetzt eben auch aufhören. Jetzt soll man sagen, das Älter 1 und das Älter 2. Ja, weil dann passt es auch für homosexuelle Paare. Die sollen ja gleichberechtigt werden. Das ist in dieser Ideologie drin. Und die zerstören unsere Sprache. Aber das wird in den Schulen, in den offiziellen Schriftverkehr, wird das alles übernommen. Diese Art von Ausdrucksweise. Und so sagt man auch nicht mehr an der Uni Dozenten oder Dozentinnen. Man spricht nur noch über die Dozierenden, um das zu neutralisieren. Aber ich habe mir überlegt, was machen die eigentlich dann in Israel? Die müssen ja die ganze Grammatik kaputt machen und all diese Formen wegtun, die einfach in der Grammatik vorhanden sind. Und ich finde es noch schöner in Thailand. Es ist noch viel extremer. Wenn man sagt, guten Tag, dann sagt man, Savadi Kap. Ja, also ich sage das so. Aber eine Frau muss sagen, Savadi Ka. Ja? Das Wort Ka oder Kap hinten heißt einfach, dass ich das, drückt aus, dass ich das als Mann sage. Männer müssen am Schluss Kap sagen. Kap und die Frauen Ka. Und wenn man kein Thailändisch kann, aber am Radio hört, dann hört man ständig, ja, diese Tonhöhen, was eine Tonsprache ist, auf und runter und am Schluss Ka, 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 Ka. Und bei Männern Kap, Kap, Kap. die drücken sogar, wenn sie guten Tag sagen, drücken sie sogar aus, übrigens, ich bin ein Mann. Das müssen diese vom Gender Mainstream, die müssen die ganze Struktur der Sprache kaputt machen, damit sie ihr Programm durchbringen. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Wir waren in Kapitel 60. Stehe auf, Kumi, leuchte, Ori, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Hier spricht Gott ein Volk Israel an, das so viel Not erlebt hat in der Vergangenheit. Und noch erleben wird durch die Drangsal hindurch, wo 2/3 der Bevölkerung umkommen werden. Aber dann kommt der Herr und wird Israel befreien aus aller Not. Und dann gilt dieser Aufruf, steh auf, leuchte, dein Licht ist gekommen. Und noch schöner, und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Das sehen wir auch heute, ja? Die Weltregierungen wissen nicht mehr, was zu tun ist. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Merkt man nochmals, warum ich gewählt habe als Titel dieses letzten Teils: Trost durch Gottes Herrlichkeit. Das ist so ausgesprochen klar. Und Nationen werden in deinem Licht, wandeln zu deinem Licht hin und Könige zu dem Glanze deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von Ferne und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Sieht man, bis der Herr Jesus kommt als König der Welt, werden noch nicht alle Juden heimkehren ins Land. Natürlich in der Endzeit mussten Juden aus der ganzen Welt zurückkehren. Ezekiel 37, 24, im unreinen Zustand. Das hat sich heute erfüllt. Aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 Ländern, sind etwa 3 Millionen Juden heimgekehrt. Seit 1882 bis heute. Aber dann gibt es Leute, die sagen, ihr mit der Endzeit, das könnt ihr ja vergessen. Schaut mal, wie viele Juden es noch im Ausland gibt. Bis die alle zurück sind und dann kommt Jesus Christus, das könnt ihr noch Jahrhunderte gehen. Da müssen wir sagen, nein, nur ein Teil muss zurück aus aller Welt. Und der Rest kommt, wenn Jesus Christus zurückkehrt. Und so wird das auch gesagt in Ezekiel 39 am Schluss, dass dann, wenn das tausendjährige Reich beginnt, dann werden all die, die noch im Ausland sind, werden zurückkehren. Und dann steht, sodass keiner mehr von ihnen dort übrig bleibt. Da gibt es keine jüdische Diaspora mehr. Aber dann kommt Hesekiel 40 bis 48. Der neue Tempel, die neue Landverteilung, tausendjähriges Reich. Also hier steht es, deine Söhne kommen von Ferne und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dieser Überrest, 1/3, der überlebt und dann muss er aufstehen und leuchten. Und dann kommen sie, die anderen, noch aus der Diaspora. Vers 5, dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Denn des Meeres Fülle wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Versteht man, was das bedeutet? Wenn der Reichtum der Nationen kommen wird, dann werden alle Reparaturzahlungen noch geleistet werden. Ich war aus den arabischen Ländern, mussten wegen der Verfolgung ab 1948 gegen 1 Million Juden fliehen. Und die haben riesige Vermögen verloren in Irak und in allen möglichen islamischen Ländern. Das ist nie zurückbezahlt worden. In der Politik spricht man über ein palästinensisches Flüchtlingsproblem, aber man spricht nie gleichzeitig von einem jüdischen Flüchtlingsproblem. Das ist alles noch nicht bezahlt worden, aber das wird noch kommen. Der Reichtum der Nation wird zu dir kommen. Und darum, das hat mich so traurig gemacht, als vor Jahren gewisse jüdische Kreise, die haben versucht, jetzt durchzudrücken, dass bezahlt wird. Und dass Versicherungen jetzt endlich bezahlen müssen, Banken rausrücken müssen, all den Konten und all dem, was noch aus der Nazi-Zeit und so weiter zu haben wäre. Und das ist so schräg reingekommen in dieser Welt. Das kann nicht gut kommen. Und das war nicht richtig. Man musste einfach warten. Das hat viel Antisemitismus ausgelöst. Aber die Bibel sagt, das kommt noch. Die Reparaturzahlungen kommen. Das ist verheißen in der Bibel. Das muss man nicht auf diese Art zurückholen, die wieder viel mehr Schaden angerichtet hat. Und da habe ich an diese Stelle, an solches gedacht, damals, als das eben so gefordert wurde. Die haben nicht in die Bibel hineingeschaut. Der Reichtum der Nationen wird zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken. Junge Kamele von Midian. Oh, das ist ja Saudi-Arabien. Sogar die zahlen. Und Eva, allesamt werden sie aus Sheba kommen. Das ist Jemen. Nicht gerade ein judenfreundliches Land, oder? Das kommt sogar aus Jemen, Sheba. Kommen, Gold und Weihrauch bringen sie. Gold und Weihrauch bringen und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Natürlich, Jemen ist ein Land von Weihrauch. Alle Herden Kedars werden sich zu dir versammeln. Auch wieder arabische Stämme. Die Witter Nebajots, nochmals andere arabische Stämme, werden dir zu Diensten stehen. Wohlgefällig werden sie auf meinen Altar kommen. Und das Haus meiner Pracht werde ich prächtig machen. Hier haben wir wieder eine Stelle über den dritten Tempel. Und das wirkliche Opfer, wieder aus Saudi-Arabien, wieder von Nebajot und Kedar, die werden kommen und werden dann geopfert werden auf dem Altar in Jerusalem. Und der Hesekiel-Tempel, der nicht spricht über Gold und Silber und Edelsteine, sondern nur sehr, sehr knapp die Struktur und die Größenverhältnisse des Hesekiel-Tempels beschreiben. Diese Beschreibung wird ergänzt dadurch, dass eben unerhörte Herrlichkeit dazukommen wird. Wenn Gott sagt, und das Haus meiner Pracht werde ich prächtig machen. Und dann wird gefragt in Vers 8, im Zusammenhang mit der Endzeit, wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen? Ja, da hat man im Judentum von alters her gewusst, wenn die Zeit des Messias ist, dann werden wir heimfliegen nach Israel. Das wusste man, bevor es Flugzeuge gab. Und zum Beispiel um 400 trat auf Zypern ein falscher Messias auf. Der nannte sich Mose. Und dann hat er gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen. So wie der Herr Jesus sagt, falsche Messias werden kommen und werden sagen, die Zeit ist erfüllt. Und er hat gesagt, jetzt könnt ihr mir alles abgeben, euren Reichtum. Jetzt kommt die Zeit der Erlösung, braucht ihr ja sowieso nicht mehr. Und dann hat er gesagt, jetzt wird dann auch das geschehen, was bei Mose geschehen ist. Er ist mit den Juden von Zypern an den Strand gegangen gegen Israel. Hat er gesagt, es wird das Wunder geschehen, dass das Mittelmeer sich teilen wird und dann können wir zu Fuß hinüber nach Israel. Also eine wundersame Rückkehr, ja? Nicht gerade fliegen, aber durchs Meer. Und dann kam der Tag. Und hat er gesagt, aber jetzt müsst ihr noch den Glauben beweisen. Das geht nur, wenn man glaubt. Jetzt müsst ihr hier von den Klippen runterspringen und dann spaltet sich das Meer. Und die sind massenweise runtergesprungen. Und das Meer hat sich nicht gespalten. Und da sind viele ertrunken. Und erschreckte Fischer sind gekommen, haben die noch gewisse retten können. Und dann hat man von diesem Mose nie mehr etwas gehört. Und später im Mittelalter ist ein falscher Messias aufgetreten unter den kurdischen Juden. Und der hat gesagt, ich kann fliegen. Und in Mondnächten ist er von einem Baum zum anderen gesprungen. Der Mann kann fliegen. Und wenn der Tag der Erlösung kommt, werden wir dann alle aus Kurdistan ins Land Israel fliegen. Ist auch nichts draus geworden. Aber die wussten davon. Und wir konnten es schon immer wissen aus der Bibel, in der Endzeit, wenn das wirklich Endzeit ist und die Juden wirklich heimkehren werden aus aller Welt, dann werden sie heimgehen wie Wolken. Die fliegen wie Tauben, die zurückgehen zu ihren Schlägen. Und wie viele Tausende sind mit Flugzeugen in den vergangenen Jahrzehnten ins Land Israel zurückgekehrt. Das ist schon eine ganz eindrückliche Prophetie. Die sich aber noch weiter erfüllt, eben bis zum tausendjährigen Reich. Und dann wird gesagt, ich möchte noch runterlesen, denn auf mich hoffen die Inseln, die Iyim. Und die Schiffe von Tarsis, das befindet sich in Spanien, ziehen voran, um deine Kinder aus der Ferne zu bringen. Da kommen also noch welche aus Europa. Und ihr Silber und ihr Gold mit ihnen. Ja, natürlich, Reparaturzahlung. Aus Europa. Merkt man, was da steht. Und zu dem Namen des Herrn, deines Gottes und zu dem Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. Wieder dieses herrlich. Und die Söhne der Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige dich bedienen, denn in meinem Grimm habe ich dich geschlagen, aber in meiner Huld habe ich mich deiner erbarmt. Und deine Tore werden beständig offen stehen, Tag und Nacht werden sie nicht geschlossen werden, um zu dir zu bringen den Reichtum der Nationen und ihre weggeführten Könige. Denn die Nation und das Königreich, welches dir nicht dienen wollen, werden untergehen. Und diese Nationen werden gewisslich vertilgt werden. Die Herrlichkeit, wieder Herrlichkeit, des Libanon wird zu dir kommen. Also mit den Zedern, Zypresse, Platane und Scherbinzeder miteinander, um die Städte meines Heiligtums zu schmücken. Das ist wieder der dritte Tempel, der mit diesen kostbaren Hölzern geschmückt wird. Und ich werde herrlich machen die Städte meiner Füße. Das ist der Tempel. Und gebeugt werden zu dir kommen die Kinder deiner Bedrücker und alle deine Schmäher werden niederfallen zu den Sohlen deiner Füße. Und sie werden dich nennen Stadt des Herrn, Zion des heiligen Israels. Die Schmäher Israels, die Schmäher der Juden werden sich einmal beugen müssen. Statt dass du verlassen warst und gehasst und niemand hindurchzog, will ich dich zum ewigen Stolz machen, zur Wonne von Generation zu Generation. Und du wirst saugen die Milch der Nationen und saugen an der Brust der Könige. Und du wirst erkennen, dass ich, der Herr, dein Heiland bin, ich, der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Statt des Erzes werde ich Gold bringen und statt des Eisens Silber bringen und statt des Holzes Erz und statt der Steine Eisen. Und ich werde den Frieden setzen zu deinen Aufsehern und die Gerechtigkeit zu deinen Vögten. Nicht wird man ferner von Gewalttat hören in deinem Land. Nie mehr von Terrorismus. Von Verheerung und Zertrümmerung in deinen Grenzen. Sondern deine Mauern wirst du Heil nennen und deine Tore Ruhm. Nicht wird ferner die Sonne dir zum Licht sein bei Tage, noch zur Helle der Mond dir scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht sein und dein Gott zu deinem Schmuck. Nicht wird ferner deine Sonne untergehen, noch dein Mond sich zurückziehen, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht sein und die Tage deines Trauerns werden ein Ende haben. Und dein Volk, sie alle werden Gerechte sein, werden das Land besitzen auf ewig. Sie, ein Spross meiner Pflanzungen, ein Werk meiner Hände, zu meiner Verherrlichung. Der Kleinste wird zu einem Tausend werden und der Geringste zu einer gewaltigen Nation. Israel wird sich enorm vermehren im tausendjährigen Reich. Und darum brauchen sie ja schließlich die Grenzen von 1. Mose 15, Gott verheißt, vom Strom Ägyptens, das ist der Nil, nicht der Bach Ägyptens, das ist Elarisch, vom Strom Ägyptens, vom Nil bis zum Euphrat. Und dann heißt es, der Kleinste wird zu einem Tausend werden und der Geringste zu einer gewaltigen Nation. Ich, der Herr, werde es zu seiner Zeit eilends ausführen. Und noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das unsere Augen auf dich richtet. Und da dürfen wir sehen in deinem Wort, wie du diese ganze Welt in der Hand hast. Das Dunkel liegt über den Völkern heute und wir sind in dieser Welt drin, aber gesetzt, um ein Licht zu sein, damit noch so viele wie möglich sich herausretten lassen zu dir hin. Und Herr Jesus, danke, dass wir in die Zukunft schauen dürfen und wissen, dass du die ganze Welt in der Hand hast und du wirst das letzte Wort über diese Welt sprechen. Und wir danken dir, dass wir jetzt, wo wir deine Verwerfung teilen und in dieser Welt verachtet sind und abgelehnt werden, der Tag kommt, wo wir, wenn du in Herrlichkeit kommst, auch deine Herrlichkeit teilen werden. Und wir freuen uns darauf, dass dir einmal diese Ehre auch hier auf Erden zuteil werden wird, die man dir vorenthalten hat. Komme mit uns jetzt auch nach Hause, bewahre du uns. Wir danken dir dafür. Amen.